Es ist Wochenende. Wir nehmen uns eine Stunde Zeit zu reden, denn das steht ganz weit oben auf unserer To-Do-Liste, bevor es auch für uns so richtig ins Wochenende geht.
Ihr kennt das Gefühl bestimmt auch, da war doch noch was. Irgendwas hatte ich im Kopf, das ich unbedingt erledigen muss. Mein Chef, der hat mir noch irgendwas auf die Mailbox gesprochen, dass ich ihm so eine PowerPoint-Datei zuschicke. Der Prof fordert eine neue Struktur für die eigentlich fast schon fertig geglaubte Doktorarbeit.
Ja, ich bin mal Herr Dr. Pähler, wenn du das Ziel von deiner To-Do-Liste streichen kannst.
Eines Tages werde ich diesen Haken setzen können, da bin ich sehr sicher.
Ja, das glaube ich auch. Aber dann kommen ja noch so andere Sachen dazu, ne? Zum Beispiel die Geschwister, die wollen noch unbedingt ein Geschenk für die Eltern organisieren, da muss man mitmachen. Die Freundin hat sich schon beschwert, dass man noch was ganz anderes Wichtiges vergessen hat. Rasenmähen und so, ach ja, und der beste Kumpel steht ja auch schon in den Startlöchern für die nächste Laufsession, aber dafür fehlen die Laufschuhe.
Ich sag's mal ganz abstrakt. Unser Leben ist ziemlich komplex. Mhm. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Arbeit, Familie, Freunde, Freizeit, alles das wollen wir unter den berühmten Hut bringen. Ja, damit das aber klappt, dann müssen wir Prioritäten setzen. Sprich, wir brauchen To-Do-Listen. Ja, doch wie sieht sie eigentlich aus? Die perfekte To-Do-Liste, das klären wir heute in unserem Online-Talk mit unseren Gästen.
Und wir dürfen euch in unserer Ausgabe hier schon mal unsere Gäste vorstellen. Denn wir haben sie schon da. Andreas Kwiatkowski ist bei uns. Er ist Chef der Agentur Rheinfabrik und hat die Produktivitäts-App Eisenhower entwickelt. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, freut mich.
Auch bei uns ist unsere D-Radio-Wissen-Kollegin Susanne Basaka, ja. Und sie hat vorhin gesagt, sie ist quasi sowas wie ein Opfer, hast du nicht gesagt. Aber egal, du wirst berichten auf jeden Fall.
Betroffene.
Ja, siehst du, das Wort ist mir entfallen. Du bist eine Betroffene im Sinne von Zeitmanagement-Erfahrung. Und genau über die wirst du heute mit uns sprechen und uns von deinen Erfahrungen berichten. Guten Morgen erstmal, Susanne.
Hallo.
Als Betroffene heiße ich dich herzlich willkommen.
Ja, danke.
Wir haben schon gerade ein bisschen gescherzt, dass das eigentlich so eine Art große Selbsthilfegruppe in dieser Stunde wird. Und ihr könnt auch gerne mitmachen. Wir haben den Hashtag Online-Talk und wenn ihr @dradiowissen twittert, dann haben wir das im Auge, beziehen das mit ein. Schauen natürlich auch auf unsere Google Plus und Facebook-Profile, was ihr denn zum Thema die perfekte To-Do-Liste kommentiert. Da bin ich sehr gespannt auf euren Input. Und wir werden mal anschauen, wie denn die perfekte To-Do-Liste aussieht. Wollen wir erstmal schauen, wie unsere To-Do-Listen aktuell aussehen.
Also meine, kann ich mit anfangen, ist nicht die perfekte To-Do-Liste, weil die sieht so aus.
Die ist leer.
Ich bin so ein Mensch, der so alle 7 Tage mal wieder sagt, ich sollte mir mal wieder eine To-Do-Liste schreiben. Und macht man das nicht eigentlich am besten am Abend vorher? Heute habe ich es nicht gemacht.
Was schon heißt, dass du so eine Art tägliche To-Do-Liste machst.
Ja, das stimmt. Eigentlich, wenn ich... Also
so als Momentaufnahme, ja, genau. Was dich in dem Moment am meisten beschäftigt oder wo du weißt, was am ehesten Feuer fangen kann?
Ja, ich mache das nach Dringlichkeit tatsächlich. Also ich glaube, wo ich weiß, das muss weg.
Aber was ist,
das
was ist Dringlichkeit in dem Moment für dich? Wo andere schimpfen, wenn es nicht erledigt ist? Oder?
Ja, es kommt verschieden. Also sozusagen, wenn ich Negativfolgen habe.
Ja.
Das ist für mich, glaube ich, den Druck brauche ich. Ich bin auch so ein Deadline-Arbeiter. Je näher das kommt, je schneller kann ich arbeiten. Glaube ich, brauche diesen Negativdruck. Deswegen schreibe ich dann so Sachen auf, die auf jeden Fall gemacht werden müssen, wenn nicht irgendjemand sozusagen unsympathisch mir gegenüber danach auftreten möchte.
Susanne, wie hast du dich, oder warum hast du dich auf die Suche nach der perfekten To-Do-Liste begeben?
Weil ich also oft so viele Sachen zu tun habe, dass mich das total lähmt, weil ich dann gar nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll. Also auch so Sachen, die ich erledigen möchte, vielleicht auch unwichtige Sachen, die ich aber ein halbes Jahr im Kopf mit mir rumtrage. Und das nimmt natürlich viel Energie auch, wenn man ständig irgendwas im Kopf hat, was vielleicht gar nicht so wichtig ist, was man aber erledigt haben möchte.
Ist nicht eigentlich das, was man im Kopf hat, das Wichtige? Also ich mache das, habe das ja gerade selbst beschrieben, ich mache das ja möglicherweise auch falsch. Ich mache das von externen Faktoren abhängig. Aber wenn es sich doch ein halbes Jahr bewegt, ist es nicht dann doch wichtig? Ist es gar nicht unwichtig?
Ja, es ist schon wichtig, aber es ist halt nichts, was Negativfolgen hat. Also und das Problem ist, dass ich es im Kopf habe. Ich glaube, es ist besser, das aus dem Kopf rauszuholen und irgendwo zu dokumentieren. Also das ist das, was ich so gehört und gelesen habe. Weil das dann schon... Also wenn man immer wieder darauf zurückkommt, dann ist das natürlich immer wieder ein Gedanke, der einen aus anderen Sachen rausreißt. Ne? Und sobald man den aufschreibt, aber natürlich in so ein System, was man immer weiter verfolgt und nicht irgendwie mal schleifen lässt.
Also man braucht ein Tracking-System. Ausschreiben, aufschreiben, ausdrucken, abheften, weg ist nicht zielführend.
Nee, es geht nicht um Tracking, sondern genau das, was du meintest mit, ich mache alle 7 Tage mal eine Liste. Also es ist... Also das Problem habe ich auch, dass ich mir irgend so ein Heft anschaffe und dann aber 2 Monate später in ein anderes schreibe oder so. Also man muss irgendwie dranbleiben, glaube ich.
Ich kenne das nur zu gut.
Also da, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe hier 4 Moleskine-Bücher, alle von Daniel. Zieh ein.
Das sind nicht meine To-Do-Liste. Ja. Aber meine wirklich, ich wollte euch ja heute meine To-Do-Liste zeigen, weil ich habe die dooferweise zu Hause vergessen. Ich habe es nicht auf meine To-Do-Liste geschrieben, das einzupacken. und zwar ist das aber wirklich auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also das viele sind sehr beschäftigt, die geeignete Methode rauszufinden, wie organisiere ich mich selbst, dass da eigentlich das Erledigen auch ein bisschen auf der Strecke bleibt. Also das werden wir uns nochmal anschauen. Andreas, wie war das bei dir? Wie bist du denn zu dem Thema Produktivität gestoßen, das ja auch dann darin gipfelte, dass ihr eine Produktivitäts-App programmiert habt, die Eisenhower-App, die schauen wir uns nachher auch nochmal an, weil da ja auch noch ein interessantes Konzept hintersteht. Aber wie ging es erstmal los, dass du gesagt hast, das interessiert mich, da muss ich mich drin engagieren.
Ja, also allgemein sind To-Do-Listen natürlich unglaublich hilfreich. Also wir hatten das schon, das Thema gerade, das irgendwo aufschreiben, das entlastet erstmal. Ne? Ich muss selber nicht mehr dran denken. Man kennt noch, glaube ich, den berühmten Knoten im Taschentuch. Der ist dann begrenzt hilfreich, wenn man sich dann immer noch merken muss, was man eigentlich tun möchte. Aber es kann natürlich auch eine strukturierte To-Do-Liste kann auch helfen, über Priorität zu entscheiden. Was mache ich tatsächlich zuerst? Was mache ich später? Und also bei mir war das so ein Thema, was mich immer wieder beruflich dann irgendwo erfasst hat. Man hat immer den Moment, oh mein Gott, ich habe ja viel mehr zu tun, als ich eigentlich noch schaffen kann heute. Und spätestens da ist eine To-Do-Liste hilfreich, aber wenn man sich dann auch nochmal überlegt, wie rolle ich die eigentlich auf, was gehe ich nacheinander an, dann ist das natürlich das Mittel der Wahl, um auch zu entscheiden, was fange ich jetzt mit den letzten 2 Stunden heute auf der Arbeit noch an, was kann ich vielleicht nächste Woche machen. Ne? Und genau das war so der Grund, warum wir uns auch in einem Zeitmanagement-Seminar da enger mit auseinandergesetzt haben, also mein Mitgründer Tim und ich, und haben dann danach gesagt, okay, es gibt da so eine tolle Zeitmanagement-Methode von einem Präsidenten Eisenhower ursprünglich mal entwickelt, und die sollten wir uns doch mal genauer anschauen.
Wollen wir das jetzt direkt machen?
Das können wir gerne machen.
Eisenhower-Methode, das heißt, da steckt sozusagen, das sagt ja das Wort Methode, schon eine Struktur hinter. Also das wäre natürlich jetzt spannend. Gibt es da ein spezielles Prinzip, nachdem man sozusagen To-Dos clustert oder
ganz genau,
sozusagen in Prioritäten bringt, wie auch immer?
Ja, also ich glaube, das klassische Problem, wenn man sagt, okay, ich mache eine To-Do-Liste, man hat eine lange Liste und die wird jeden Tag länger. Irgendwann hat man ganz viel schlechtes Gewissen, dass man da mit sich rumschleppt. Oh Gott, das musste ich ja eigentlich auch noch alles erledigen. Und die Eisenhower-Matrix hilft halt da, indem sie sagt, okay, das sind eigentlich so 4 To-Do-Listen in einer, nämlich 4 Quadranten. Und ich bilde mir eigentlich eine Matrix aus Dringlichkeit und Wichtigkeit. Und das ist nämlich ein ganz klar definierter Unterschied. Also dringlich Sachen, die ich sofort erledigen muss, aber die sind nicht unbedingt immer wichtig. Zum Beispiel ergibt sich dann aus dieser 4-Feld-Eisenhower-Matrix dringend und wichtig. Das kann zum Beispiel sein, morgen muss ich einen dringenden Report meinem Chef abgeben. Der muss heute noch raus, der ist auch wichtig. Was weniger dringend ist, aber auch wichtig ist, zum Beispiel, der Daniel und ich, wir wollten immer mal wieder joggen gehen. Unglaublich wichtig für die persönliche Fitness, aber ist halt nicht so dringend. Ne? Man kann es immer gerne nochmal aufschieben, und dann gibt es halt Sachen, die sind dringend und auch nicht wichtig. Das ist ganz klar so, zum Beispiel ruft der Kollege oder die Kollegin gerade an, hier hör mal, Herr Pähler, ich habe hier gerade ein Problem, kannst du mir mal helfen? Okay, das ist jetzt grundsätzlich erstmal für mich vielleicht nicht so wichtig, sondern vielmehr für den Kollegen wichtig. Kann man vielleicht den Kollegen auch mit Informationen versorgen, sodass das Problem selber machen kann, bevor ich das auf meine To-Do-Liste schreibe? Sind so Kandidaten zum Delegieren, jemand anderem aufs Auge drücken, und dann gibt es Sachen, die sind weder dringend noch wichtig. Das kennt man so, wenn man abends auf der Couch nochmal den Computer aufklappt und sagt, okay, ich surfe jetzt mal, ich gucke mal Mails, mache ein bisschen Facebook, und 3 Stunden später, verdammt, wo ist eigentlich die ganze Zeit hin? Und das sind so Kandidaten, wo man sagt, okay, wenn man wirklich Zeitmanagement braucht und zu viele To-Dos hat, es gibt auch immer Streichkandidaten, wo man sagt, okay, da limitiere ich mich jetzt, da muss ich am besten gar nichts tun.
Das heißt, also man lässt auch einfach Dinge weg.
Ganz genau. Und das ist so die bewusste Entscheidung. Die Eisenhower-Matrix hilft also zu sagen, ich habe viele To-Dos, und bevor ich die aufschreibe nach dem Motto, das muss ich erledigen, mache ich mir Gedanken, ist das dringend, ist das wichtig? Und so auf magische Art und Weise fällt dann auch ein paar Sachen fallen hinten runter, aber eben bewusst.
Das heißt, wenn man sich bei euch die App anschaut, funktioniert ja, glaube ich, auch im Web, ne?
Ja, genau.
Dann hast du wirklich auch so 4 Felder, mhm, und kannst dann darauf deine To-Dos verteilen.
Genau.
und auch möglichst abarbeiten. Das heißt, du fängst dann immer oben links an, oder?
Ja, also die professionellen Zeitmanagement-Leute sagen, der Quadrant oben rechts, also nicht dringend, aber wichtig, ist eigentlich der wichtigste Quadrant. Oh. Das Thema ist ja immer auch, wie bekämpfe ich Stress? Und wenn ich immer warte, genau wie Herr Pähler, bis alle Sachen ganz dringend sind.
Er ist auch heute dann, ein bisschen blass, muss man sagen.
Nein.
Ja, dann ist natürlich sonst mal sehen. Der Stressfaktor viel größer. Also das heißt, es ist wichtig, aber ich muss es unbedingt jetzt in dieser Stunde machen. Eigentlich bin ich nur dann Herr über mein Zeitmanagement, wenn ich entscheide, das mache ich übermorgen und das ist wichtig, aber eben erst übermorgen mache ich das, um vielleicht in der nächsten Woche die Arbeit einzureichen oder die Doktorarbeit
anzugehen. Kann man denn sagen, dass sozusagen ein wesentliches Ziel Zeitmanagements nach der Methode ist, eigentlich Dringlichkeit zu minimieren? Weil das ist der Stressfaktor, wenn ich das richtig verstehe. Nicht unbedingt die Wichtigkeit.
Ja, also ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Und das Thema auch, welche Aufgaben muss ich wirklich machen? Und welche gehören vielleicht eher in eine andere Abteilung? Kann jemand anders besser als ich? Oder welche sollte ich gar nicht tun? Das ist halt auch ein Gefühl der Entlastung. Ne?
Was ja nochmal eine spannende Frage ist, weil als Sein und ich im Vorfeld der Sendung drüber gesprochen haben, ist mir aufgefallen, dass ich mich auch schon mal, ohne es zu wissen, dass die so heißt, mit der Eisenhower-Methode beschäftigt habe, auch in einem Seminar, wo es unter anderem auch um Zeitmanagement ging. Und da kam dann die Frage auf, was ist denn, wenn ich jetzt nach meinen To-Dos was einordne in den Quadranten D, das ist glaube ich der dann unten rechts, ne? Oder? Der ganz unwichtige und undringliche?
Ja, genau. Also kann man nennen, wie man möchte.
Ja, aber, ja. Also wenn ich da was einsortiere und dann sieht aber möglicherweise mein Vorgesetzter das anders. Dann habe ich was als auf den Quadranten sitzt, mache ich nie und dann kriege ich irgendwann ein Problem.
Ja, das stimmt. Also ich habe witzigerweise zusammen mit dem Tim, wir haben auch einen Blog entwickelt, den wir dann an verschiedene Unternehmenskunden verkauft haben und dieser Blog einfach im Eisenhower-Design.
Aber
ja, genau. Ja. Ein klassischer Papierblog. Der
muss man hier bei D-Radio Wissen dazu sagen.
Toll. Der ging dann auch bei unserem letzten gemeinsamen Arbeitgeber dann ganz schnell rum. Jeder hatte den plötzlich auf dem Schreibtisch und das hat natürlich eine gewisse Gefahr, wenn man gerade neben den Kollegen steht und sagt, ja, möchtest du diese Aufgabe vielleicht übernehmen und derjenige schreibt sie dann da unten rechts jetzt, wie in deinem Beispiel. Das führt schon zu Diskussionen, wenn die ganze Firma nach so einem System arbeitet.
Ich finde, wir sollten uns das jetzt auch nochmal aus wissenschaftlicher Sicht anschauen, das Thema Zeit und Selbstmanagement. Und das machen wir gemeinsam mit Professor Cornelius König. Er ist Arbeits- und Organisationspsychologe an der Universität des Saarlandes, wo er sich unter anderem auch mit Zeitmanagement-Forschung beschäftigt. Jetzt ist er bei uns im D-Radio Wissen Online-Tag. Guten Morgen, Herr König.
Ja, guten Morgen.
Stimmt unser Eindruck, dass Zeitmanagement und Selbstorganisation in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus vieler Menschen gerückt ist und sich jetzt immer mehr Menschen damit befassen?
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, dass immer mehr Unternehmen auch Mitarbeiter Freiheit geben, die Sachen selber so zu machen, wann sie das wollen. Und das ist ja eigentlich eine gute Entwicklung, macht aber eben Zeitmanagement notwendig.
Was genau macht dann diese Notwendigkeit aus? Also warum brauchen wir Zeitmanagement?
Ja, ich glaube, dass die Zeiten ein bisschen vorbei sind, dass ein Vorgesetzter sagt, hier, das sind die Akten und ich erwarte diese Akte bis heute Mittag und die andere irgendwie heute um 5 oder so. Sondern es gibt eher dann sozusagen allgemeine Aufgabenstellungen, die und die Fälle müssen bearbeitet werden. Wir reden dann einmal die Woche drüber, was der Stand der Dinge ist, aber ich gehe mal davon aus, dass du, lieber Mitarbeiter, das schon alleine hinkriegst. Das ist einerseits ja gut, da kann er das ein bisschen einteilen und kann vielleicht auch mal sagen, okay, ich schiebe mal einen Arzttermin dazwischen und komme ein bisschen später. So, das ist hier die Freiheit, die wir eigentlich wollen als Arbeitnehmer. Aber zwingt einen eben, das selber zu organisieren, weil der Vorgesetzte das nicht mehr oder die Vorgesetzte das nicht mehr so ganz einfach vorgibt.
Und vielleicht nochmal, was ich ganz spannend finde, man hört ja so oft umgangssprachlich so ein bisschen den Satz, das hat was nicht geklappt, ja, da ist schlechtes Zeitmanagement. Da habe ich so gedacht, bei mir gibt es eigentlich ein schlechtes Zeitmanagement? Also ist nicht jeder Ansatz, dass man versucht, seine Zeit zu managen, schon erstmal per se gut?
Ja, ich weiß nicht genau. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass es wirklich solche Tage gibt, wo ich auch so mein Zeitmenschen sagen muss, das war jetzt einfach schlecht. Also vielleicht habe ich ein bisschen versucht, das zu organisieren. Aber wir haben jetzt gerade schon Eisenhower angesprochen, ja, so ein bisschen nach diesem Prinzip das zu machen, aber dann irgendwie dann doch nicht durchgezogen, weil sich wieder was verändert hat oder man eben doch nicht konsequent irgendwie bei seinen Plänen geblieben ist. Ich persönlich würde das dann schon weiterhin als schlechtes Zeitmanagement beschreiben. Aber klar, man kann sagen, immer wird irgendwie mit Zeit umgegangen oder irgendwie wird, ja, vieles wird irgendwie ja doch entschieden, aber ich finde das schon okay, das auch schlecht zu nennen.
Ist ja auch, glaube ich, wahrscheinlich die Frage, wie misst man gutes Zeitmanagement? Ist es Effizienz oder ist es, dass die eigenen Erwartungen getroffen werden oder die Erwartungen der Person, der ich Verpflichtungen gegenüber habe? Das ist wahrscheinlich auch ein sehr schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt, oder?
Ja, und das ist immer subjektiv. Also ich glaube, dass man bei manchen Leuten sich wundert, wie die so einen Tag leben können und denkt, entweder so strukturiert würde ich meinen Tag nicht haben wollen. Das kenne ich auch von Leuten. Ich denke, die sind super organisiert, aber meins wäre das nicht. Aber es gibt andere Leute, die machen das viel chaotischer und ich denke, das könnte ich auch nicht. Aber subjektiv kann das jeweils gutes Zeitmanagement sein oder sie sind vielleicht trotz perfekten Zeitmanagement unzufrieden, weil sie bestimmte Sachen doch nicht an dem Tag reingezwängt haben. Also das ist einfach so ein subjektiver Spielraum.
Es gibt ja unendlich viele Konzepte, habe ich fast den Eindruck. Wenn man sich mal anschaut, da gibt es ja auch sehr viele Moden, die da immer mal wieder so ein bisschen durch den Raum geistern. Ich habe mir mal angeschaut, in diversen Kategorien, in so App-Stores unter dem Schlagwort Produktivität, dass es da hunderte verschiedene Apps gibt, die alles ein bisschen anders und alles ein bisschen produktiver angeblich machen wollen.
Ja.
Und da frage ich mich, gibt es überhaupt die perfekte Methode oder ist es eigentlich so, dass das so individuell ist, wie so ein maßgeschneiderter Anzug, dass jeder Mensch so seine eigene Passform hat, wie er umgehen muss?
Also ich denke auch, dass Sie haben vollkommen recht, es gibt unglaublich viele Angebote und jeder Zeitmanagement-Guru will irgendwie seine spezielle Version irgendwie verkaufen. Aber nichtsdestotrotz gibt es schon ein paar Prinzipien, die also zum Beispiel jetzt in diesem Eisenhower-Prinzip da drinstecken, also was grundsätzlich, dass wir unterscheiden müssen zwischen wichtig und dringend. Ne? Das hat ja der Kollege gerade angesprochen. Ich glaube, das ist so eine ganz grundlegende Unterscheidung und egal, wie das jetzt irgendwie in der App umgesetzt wird oder wie man das selber organisiert, dann irgendwie mit roter Stift und blauen Schrift irgendwas aufschreiben, das ist dann nicht egal. Aber so eine prinzipielle Unterscheidung zwischen dringend und wichtig, das ist dann schon für alle, oder für, wie das grundsätzliche Problem Zeitmanagement zentral. Wie man das dann für sich selber umsetzt, das hängt dann viel auch vom eigenen Arbeitsplatz ab, wie viel Freiraum man hat oder ja, wie viele Kundenanrufe dazwischen kommen, die ja sowieso alles umschmeißen. Das wird es so, dass man gar nicht so viel planen kann und all sowas.
Gibt es auch Sachen, wo Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung, das ist totaler Quatsch?
Also ich bin ein bisschen skeptisch von dieser Idee mit dem Multitasking. Ich glaube, dass das überschätzt wird. Also die Idee, versucht man so ein bisschen Sachen nebenher zu machen. Ich glaube, dass das eigentlich keine gute Strategie ist. Weil das typischerweise nur bei so ganz einfachen Aufgaben geht und man kriegt das dann so ungefähr hin. Aber wenn es dann doch ein bisschen komplizierter wird, dann ist es, glaube ich, im Endeffekt keine Zeitersparnis, sondern man zahlt drauf, weil man sich eben doch nicht richtig konzentriert, wenn man nebenher noch irgendwie um 19:30 irgendwas anderes macht oder während des Telefonierens noch im Internet rumsurft oder so. Kann man machen, aber ich glaube, man gewinnt eigentlich doch nichts.
Ist denn eigentlich, das fällt mir mal bei dem Wort Zeitmanagement noch so ein, das einzige Ziel von Zeitmanagement, dass man am Ende mehr Zeit hat oder in der gleichen Zeit mehr schafft? Oder gibt es daneben noch Dinge, die Zeitmanagement eben auch leisten kann? Also ich sage mal so ein Stichwort. Ja, wir hatten einmal vor allem schon zu Beginn der Sendung, das entlastet einen so ein bisschen, weil man erstmal vielleicht auch was aufgeschrieben hat und damit aus dem Kopf hat. Und gibt es da in die Richtung gehen noch weitere Dinge, was Zeitmanagement eben außer der Zeitersparnis auch leisten kann?
Also ich glaube schon, dass die Zeitersparnis das Zentrale ist und die Frage ist ja vor allen Dingen, wofür man die eingesparte Zeit nützt. Also ob man die eingesparte nützt, irgendwie noch mehr von dem Gleichen zu machen oder eben auch für was anderes zu nützen. Und das wäre immer ein bisschen meine Hoffnung, dass man eben nicht nur versucht, effizienter und effizienter zu arbeiten, damit man noch mehr und noch mehr in diesem Hamsterrad sich bewegt, sondern dass man eben manchmal auch rauskommt aus dem Hamsterrad und sagt, okay, Hamsterrad ist Hamsterrad, jetzt ist aber auch mal Zeit für Freunde, Familie, Geschenke kaufen oder was auch immer.
Glauben Sie vielleicht zum Schluss noch, dass das Zeitmanagement sich jetzt, ich sag mal, mit der fortschreitenden Zeit, also auch der fortschreitenden Digitalisierung immer noch mehr sozusagen, dass es immer noch einen höheren Stellenwert für unser vor allen Dingen Arbeitsleben bekommen wird? Oder haben wir da irgendwann so ein Maximum erreicht und einfach sagen kann, da kann man managen, so viel man will, mehr geht einfach nicht?
Also ich glaube, die Digitalisierung hat natürlich zur Folge, jetzt vor allen Dingen mit Smartphones und so, dass wir noch mal stärker darauf achten müssen, wie viel, oder uns überlegen müssen, wie viel wollen wir, dass unser Arbeitsleben in unser Privatleben eindringt oder wo für uns die Grenze da ist. Das war früher, würde ich auch was bei mir sagen, ich habe früher nicht so regelmäßig meine E-Mails gecheckt, auch als ich noch kein Smartphone hatte, jetzt mit Smartphone ist das so einfach und dann denkt man, vielleicht ist doch was Interessantes dabei und vielleicht auch interessante private Mails oder so und das führt dazu, dass ich mich jetzt zum Beispiel in meiner Freizeit tendenziell mehr mit meinen dienstlichen E-Mails beschäftige. Gar nicht, dass ich die immer abarbeite, aber man hat sie ja trotzdem gelesen und im Hinterkopf. Also ich glaube, das ist schon eine Veränderung, auf die die Leute sich irgendwie einstellen müssen, weil Smartphones einfach zu attraktiv sind, als man, also finde ich zumindest, als dass man darauf verzichten könnte.
Das heißt ja so ein bisschen wahrscheinlich auch, dass man dann einfach wahnsinnig konsequent auch mit sich selbst sein muss, oder? Also dass man auch dann sagt, bewusst sagt, wenn ich jetzt auch diese E-Mail gelesen habe, dass ich jetzt damit nichts in meiner Freizeit anfange, sondern bewusst sage, nee, das mache ich dann erst morgen früh um 8.
Genau, und das auch aushalten, wenn die anderen das auch so machen. Ne? Weil man denkt so, jetzt hat man am Abend eine Mail geschrieben und eigentlich will man das jetzt schnell wissen, ob ja oder nein oder so. Und dann denkt man, das kann er doch noch abends lesen und mal schnell gerade ein Ja schicken. Macht er aber nicht. Aber das ist eigentlich auch okay, wenn jemand abends sagt, jetzt ab 8 Uhr abends irgendwie antworte ich einfach nicht mehr. Das ist natürlich auch eine gewisse Verzögerung, die manchmal, man, wenn man auf der anderen Seite sitzt, auch ein bisschen nervig ist. Aber ich finde es auch okay.
Sagt Professor Cornelius König von der Universität des Saarlands. Herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Das Nein sagen, das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein interessanter Faktor. Ne? Ist, Andreas, ist bei dir schon durch, hat so durchgeschimmert, das fand ich schon spannend. Das ist auch gar nicht so einfach, ne? Also immer auch mal sich bewusst dafür zu entscheiden, etwas nicht zu machen.
Ich weiß nicht, also ich habe das ja schon gerade auch gesagt, dass es mir schon öfter mal so geht. Susanne, beobachtest, dass du das an dir auch, also dass du oft so Dinge hast, wo du dann vielleicht die eigentlich gerne sozusagen wegsortieren würdest und es dann trotzdem machst, weil du denkst, irgendwie muss ich es aber machen?
Ich mache das jetzt öfter, weil ich mir wieder diese Regel eingefallen ist, dass alles, was nicht länger als 2 Minuten dauert, zum Beispiel so eine Mail beantworten, dass man das sofort machen sollte, weil es dann wirklich eine Sache weniger ist, die einen dann beschäftigt. Aber also das habe ich jetzt erst in der letzten Woche wieder angefangen, wo ich gedacht habe, okay, die Mail beantworte ich noch, weil morgen vergesse ich sowieso wieder. Und dann kommt wieder vom anderen eine Mail, à la, du wolltest mir doch noch das und dies und das schicken. Ne? Und dann sitzt man aber schon bis 2:30, weil man dann halt noch die eine Mail beantwortet und dann noch das macht und so. Aber ich finde es im Prinzip ganz gut, weil ich dann entspannter bin, wenn ich ins Bett gehe, weil ich weiß, ich habe noch irgendwie 3-4 Mails beantwortet, die mich am nächsten Tag dann nicht mehr beschäftigen.
Ist es aber nicht so, dass du erst quasi am Ende des Tages, wo du dann mal so einen Summenstrich ziehst, entspannter bist und währenddessen unentspannter? Also weil du immer dir die Regel auferlegst, wenn eine Mail kommt, beantworte ich die sofort. Das ist doch auch ein Druckfaktor.
Nee, ich bin sowieso generell unentspannt, weil noch so ein riesiger Haufen an Sachen ist, die ich noch machen muss, dass ich sowieso grundsätzlich dieses schlechte Gewissen mit mir rumtrage. Oh. Und grundsätzlich das sind Sachen, die ich schon ewig aufgeschoben habe. Und deswegen bin ich ja noch auf der Suche irgendwie. Und ich habe erst seit diesem Jahr das Smartphone. Und das ist ja schon cool, dass man da die Liste wirklich, dass es nicht so ein Buch ist, was vom, also dieses Telefon habe ich immer dabei und so ein Heftchen oder ein Büchlein, wo man was einträgt, eben nicht. Das fliegt dann halt irgendwann mal irgendwo rum, ne?
Wie es mir heute passiert ist. Ich habe es immer dabei, außer heute, wo wir drüber reden, habe ich es vergessen. Aber was hast du dir denn schon für Methoden angeschaut und wo du oder vielleicht gesagt hättest, das finde ich spannend, das finde ich eher unspannend, das finde ich praktikabel, das finde ich nicht praktikabel?
Also ich habe mir mal vor Jahren dieses Buch geholt, die Dinge geregelt kriegen. Und ich komme eigentlich nie über die ersten 5 bis 10 Seiten hinweg. Aber
ich habe es sogar mit.
Ah, du hast es mit.
Ich habe es mit.
Das wollte es auch mitbringen.
Wie ich die Dinge geregelt bekomme, Selbstmanagement für den Alltag von David Allen, glaube ich.
Ja.
Der, das ist ja im Netz bekannt unter der als Getting Things Done Methode.
Genau. Und von dem habe ich diese 2-Minuten-Regel. Und die finde ich im Prinzip eigentlich ganz schlau. Und er hat noch so eine 43-Ordner-Regel und das fand ich total spannend. Und zwar legt man 12 Ordner für jeden Monat des Jahres an. Also es soll so eine Art Hängeregister sein. Man kann das natürlich auch mit so Ordner, mit so Heftern machen, die zum Beispiel 12 Unterteilungen haben oder so. Und für jeden Tag des Monats. Und wenn du dann weißt, ich habe nächste Woche den Arzttermin, da muss ich dann den Wisch hier mit haben, dann sortierst du den halt schon für den Tag ein und an dem Tag nimmst du dir diesen Hefter. Mhm. Und ich wollte das umsetzen, das hat noch nicht wirklich geklappt. Ich habe mir zum Beispiel sowas für die Wand geholt, wo ich dann die Hefter reintun wollte, aber das hängt noch immer nicht an der Wand.
Das Problem ist ja auch, wenn du mal nicht da bist, wo der Hefter hängt, hast du es ja wieder dann nicht dabei.
Ja, aber den einen würde ich dann mitnehmen.
Okay.
Also ich habe jetzt zum Beispiel aktuell, habe ich so 5 DIN A5 Ordner drin, die nach den wichtigsten Themen unterteilt sind. Der eine heißt Dienstpläne, der andere heißt To-Do, ein dritter heißt Rechnung und Quittung, weil du ja am Tag irgendwie 1000 Sachen kriegst, die ich normalerweise ins Portemonnaie stopfe. Und einer heißt Themenvorschläge, weil ich halt jetzt irgendwie mehr Beiträge anbiete und also Radiobeiträge und dann habe ich alle Unterlagen ausgedruckt da drin, weil das was ist, womit ich mich aktuell beschäftige.
Das ist ja im Prinzip ganz interessant, das ist eigentlich so die Idee, das was wir mit dem Terminkalender gelernt haben, ne, also mit fixen Verabredungen, dass die ja sozusagen dann auch ein bisschen terminiert, also dass Aufgaben terminiert werden, so, ne, also auch in die Zukunft gedacht, das ist eigentlich ganz spannend.
Man kann doch aber tatsächlich theoretisch eigentlich auch seine To-Do-Liste direkt mit dem Terminkalender in einem pflegen, egal ob jetzt analog oder digital. Das ist doch eigentlich schon gar nicht so ein schlechter Ansatz, oder? Was ich mich immer dabei frage, was auch eine Herausforderung ist, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt am Tag so und so viele Stunden Zeit und so viele Aufgaben. Ich glaube, das erlebe ich bei mir, aber wenn ich so mal bei meinen Kollegen auf die Schreibtische schaue, sehe ich das auch manchmal so. Ich glaube, man neigt dazu, Aufgaben zu unterschätzen, was den Zeitbedarf angeht. Also ich erlebe das ganz oft, dass ich länger brauche und am Ende des Tages dann eben doch weniger geschafft habe, weil ich mir zu viel vorgenommen habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine subjektive Erfahrung meinerseits ist oder ob ihr das teilt. Vielleicht ist das ja auch sogar ein Grundmechanismus des menschlichen Tuns. Ich weiß es nicht.
Also ich glaube, Andreas, da hast du mal auch erzählt, dass du mal angefangen hast, zu analysieren, wie überhaupt deine Arbeitsablauf ist, also dass du eigentlich gar nicht, dass man so subjektiv denkt, so ach, ich habe jetzt damit so viel Zeit verbracht und so viel Zeit, aber wenn man das mal ordentlich trackt oder mitprotokolliert, dass man dann hinterher ganz überrascht ist, womit man seine Zeit verbringt, was hast du da, was kann man da machen, was hast du da für einen Tipp?
Ja, das kann man natürlich mal ausprobieren, bestenfalls mal 1-2 Wochen tatsächlich in so einer Art Kalender mal nachtragen, okay, was habe ich heute alles getan? Dann so die erste Stunde habe ich mich mit Frühstück machen beschäftigt, später bin ich zur Arbeit gefahren, habe da viel gearbeitet, die verschiedenen Themen. Abends habe ich irgendwie 2-3 Stunden ferngesehen und so weiter. Und nach so 1-2 Wochen Analyse sieht man halt, okay, das sind so meine Verhalten typischerweise. Wenn ich mich dann oft frage, so, ach, diese Woche habe ich schon wieder gar nichts geschafft, bin nicht zum Sport gegangen oder so, dann gucke ich vielleicht mal in dieses Journal und dann sehe ich, okay, ich habe halt scheinbar total viel Zeit am PC abends noch verbracht und im Internet gesurft. Das sollte ich vielleicht in irgendeiner Form begrenzen. Man muss immer gucken, wo der Spaß dann aufhört. Ne? Man sollte nicht unbedingt jetzt jede Minute der Freizeit auch Zeit managen. Das machen manche. Grundsätzlich sollte man natürlich auch bewusst sagen, okay, jetzt habe ich Feierabend und jetzt tue ich mal was ich einfach möchte. Aber zu sagen, okay, wenn ich ein Projekt habe, zum Beispiel, ich möchte irgendwie eine neue Sprache lernen oder so, dann will ich das ja auch in meiner Freizeit tun. Und da gehört vielleicht auch ein gewisses Zeitmanagement zu sagen, in dieser Woche möchte ich die und die Punkte abarbeiten. Und in so einem Zeitjournal sieht man oft, wo die Zeitfresser sind. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, aber im Nachgang sehe ich, okay, da habe ich zu viel Zeit gelassen.
Ich habe mal, das war glaube ich auch in diesem Seminar, wo mir Eisenhower vermittelt wurde, ohne dass es so genannt wurde.
Du hast bestimmt noch nicht aufgepasst.
Ja, aber wieso heißt das denn so? Das weiß ich jetzt immer noch nicht.
Nach dem US-amerikanischen Präsidenten Herrn Eisenhower.
Und der hat sich gut organisiert.
Der hat die erfunden, die Methode, glaube ich. Wenn ich das heißt, ja, Andreas, genau. Aber der absolute Fachmann, sonst müssen wir ihn das nochmal fragen. Aber ich glaube, das ist das Grundprinzip.
Ja, genau. Das wird ihm zugerechnet. Man weiß das nicht so ganz genau.
Er hat einen guten Assistenten wahrscheinlich, der das für ihn gemacht hat.
Also das ist auf jeden Fall so die Standard-Zeitmanagement-Methode. Was du angesprochen hast, Getting Things Done, ist schon deutlich komplexer. Also es ist sehr strukturiertes Arbeiten mit den verschiedenen Ordnersystemen. Am besten liest man da tatsächlich dann auch das Buch von David Allen. Aber die Eisenhower-Matrix ist so die gängigste, die einfachste. Da kann man von der To-Do-Liste den Upgrade machen in eine strukturierte, priorisierte To-Do-Liste sozusagen.
Also was ich jedenfalls noch sagen wollte, an der Stelle wurde mir das mal so erklärt, dass man sich pro 60 Minuten eigentlich maximal 30 bis vielleicht 40 Minuten als wirklich produktive Zeit einplanen sollte, dass man dann nochmal so 15 bis 20 Minuten irgendwie draufrechnen kann, die man sowieso durch aus dem Fenster gucken, über was anderes nachdenken verschwendet in Anführungszeichen und dass man dann aber auch noch pro Stunde so eine bewusste Pausenzeit mit einplanen muss, also oder sollte. Dann habe ich halt immer überlegt, kann ich das so umsetzen in meinem Arbeitsalltag? Und seitdem mache ich immer so Sachen, dass ich wirklich einmal in der Stunde Kaffee holen gehe, zur Toilette gehe, eine Zeitung. Also ich bringe manchmal auch 2 Umschläge in 2 Stunden weg. Einfach, weil ich denke, kann ich das 2-mal machen. Also es ist aber auch irgendwie Ein bisschen bescheuert.
Eine Freundin hat mir mal sowas empfohlen, dass, ich weiß nicht, wie das heißt, wahrscheinlich ist das ein Widget oder so, was man sich auf dem Rechner installieren konnte. Das hat so ein, ich weiß gar nicht mehr, das hieß irgendwie was mit Tomato oder
das heißt die Pomodoro-Technik.
Oh, Pomodoro, genau. Ich hatte irgendwas mit Tomate im Kopf, ja. Aber das fand ich jetzt nicht, also da arbeitest du, glaube ich, 20 Minuten und dann gibt es so einen Gong und dann hast du 5 Minuten Pause.
Ja, das
oder
du ist kannst 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. Und dann wieder 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause.
Aber okay. Das habe ich nicht, also es gongte dann ständig auf meinem Rechner, aber ich war sowieso nicht mehr in dem Rhythmus drin. Ne?
Aber da frage ich mich auch, was ist der Trick bei dieser Methode? Also ist es einfach, dass du dann dich in den Arbeitsmodus switcht?
Ja, absolut. Ich habe das im Studium sehr erfolgreich mal praktiziert. Das kann durchaus helfen, weil das Grundproblem ist eigentlich, es gibt sehr, sehr viel Ablenkung. Zum Beispiel auf der Arbeit klingelt das Telefon, zwischendurch schreibt jemand mir eine E-Mail. Zeitmanagement-Experten sagen da grundsätzlich auch bei E-Mails oder am PC oder auf dem Handy die Benachrichtigungen, so ein Ton oder sowas, was immer auftaucht, ausstellen. Das verhindert die tatsächliche Konzentration. Auch wie der Professor vorhin meinte, sich auf eine Sache konzentrieren statt Multitasking. Und die Pomodoro-Technik hilft da so ein bisschen. Manche machen das tatsächlich auch mit einer tickenden Eieruhr. Und ich sage mir jetzt, 25 Minuten tue ich nichts, außer diese Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe. In der Zeit schalte ich bestenfalls das Handy aus, mache die Tür zu, sage, jetzt konzentriere ich mich. Und dann gönne ich mir danach 5 Minuten Pause, aber dann aktive Erholung. Das heißt, ich mache vielleicht das Fenster auf oder wie Herr Pähler meinte, er geht mal zum Kaffeeautomaten, zieht sich einen Kaffee, setzt sich dann wieder hin und sagt, okay, jetzt mache ich wieder 25 Minuten konzentriertes Arbeiten.
Das finde ich, was ich da ganz spannend finde, ich habe das mal ausprobiert. Und das ist so ein Erfolgsgefühl, dass man dann nach 25 Minuten merkt, oh, ich bin jetzt ja wirklich weitergekommen. Wahrscheinlich mehr, als wenn man so in den Tag rein gedengelt hat. Das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, dass man dieses Erfolgserlebnis gleich wiederholen möchte und dann sagt, okay, noch ein Pomodoro.
Ja. So. Man schafft nicht beliebig viele von diesen Sprints. Also ich denke mal, nach 3-4 Einheiten ist man dann auch wirklich durch, aber grundsätzlich kann das also helfen.
Aber gerade nochmal mit dem Faktor Ablenkung, also das ja auch schon viel damit zusammenhängt, inwieweit ich produktiv bin, wie ich meine Umgebung mir einrichte. Also was hast du da vielleicht noch so für Tipps, die so aus deiner Erfahrung funktionieren?
Also viele Menschen sagen, okay, ich brauche zum Arbeiten einen aufgeräumten Schreibtisch. Das trifft sicherlich nicht auf jeden zu. Manche lieben das kreative Chaos, aber das kann helfen. Ich weiß, wo alles zu finden ist, zum Beispiel wie bei dir. Ich weiß, wo ich für den nächsten Arztbesuch in welchen Ordner ich schauen muss und dann geht's los. Das hilft natürlich, so einen Zeitfresser, Dinge zu suchen, zu eliminieren und sofort loszulegen. Aber auch das Thema Ablenkung ist halt ein ganz großes, weil jetzt in unserem Büroalltag ständig platzt jemand rein, Meeting etc. Das ist ganz schädlich, wenn man wirklich produktiv arbeiten möchte, weil man sagt, also auch bei uns in der Agentur ein Thema Softwareentwicklung, wir haben sehr viele Entwickler, das sind im Prinzip, Softwareentwicklung ist eine mathematische Tätigkeit, ich muss mich sehr tief reindenken und wenn dann jemand um die Ecke kommt und mich fragt, hier, was gibt's heute zum Mittag oder hast du das schon mal gesehen, dann ist man gleich raus und man sagt im Prinzip, dass das immer so 15 Minuten dauert im Schnitt, 20 Minuten, bis man wieder zu diesem Punkt zurückfindet in der gleichen Effizienz.
Aber wie kann man auch so in seinem eigenen Arbeitsalltag versuchen, sich davor zu schützen? Also weil man eben nicht allein auf dieser Welt sitzt und quasi alle externen Einflüsse einfach abschalten kann. Das funktioniert ja nicht. Aber irgendwie gibt es da Methoden, wo man doch versuchen kann, damit dann doch noch besser mit klarzukommen. Also diese Störgeräusche, sage ich jetzt mal.
Ja, also zum Beispiel das Handy auch mal auszuschalten, zu sagen, man ist in einer Besprechung oder so. Im Konzern hatte ich das schon mal. Ein Kollege von mir damals, der hat sich immer Meetings mit sich selbst eingestellt und hat sich dann in einen Meetingraum gesetzt, um mal wenigstens eine Stunde am Tag tatsächlich produktiv arbeiten zu können. Das ist eine Methode. Oder eben das Handy auszuschalten, wenn die Anrufe auf der Mailbox landen. Man kennt das vielleicht auch, ein Kollege oder eine Kollegin ruft an, weil sie gerade einen besonderen Einfall hat oder was braucht. Halbe Stunde später hätte sich das Thema selbst erledigt. Und wenn jemand auf der Mailbox landet, dort sein Anliegen hinterlässt, kann ich immer noch entscheiden, wann rufe ich zurück. Und das mache ich vielleicht, nachdem meine Pomodoro-Eieruhr geklingelt hat. Das sind so die klassischen Hilfsmittel in diesem Fall.
Ich mache das zum Beispiel mit meiner Mailbox so. Ich höre die nie ab. Weil da denke ich immer, wenn es so dringlich tatsächlich ist für den anderen, dann wird er nochmal anrufen. Also das mache ich konsequent. Ich habe seit 5 Jahren meine Mailbox nicht mehr abgehört, außer einmal aus Versehen. Aber da war ich nicht so weit gekommen, dass er mir dann die Ansagen vorspielen konnte. Also vielleicht ist das auch zu rabiat, aber das hilft mir zum Beispiel an der Stelle. Ich sehe ja dann auch nochmal die Nummer im Display, dann kann ich ja, wenn ich die erkenne, dann auch nochmal entscheiden, ob ich zurückrufe. Aber das hilft mir so ein bisschen an der Stelle. Was ich nur schwierig finde, Handy kann man ausschalten. Ich habe es zum Beispiel mal eine Zeit lang im Büro gemacht, diese Benachrichtigung, dass wenn da eine E-Mail eingeht, dass da nichts mehr hochpoppt. Dann hatte ich aber ganz schnell das Phänomen, ja, ich habe Ihnen gerade vor 5 Minuten eine E-Mail geschickt. Konnten Sie sich die schon ansehen? Nein, ich habe mir vor einer Stunde zuletzt meine E-Mails angesehen. Das traut man sich kaum zu sagen, weil die Erwartungshaltung so hoch ist zum Teil, dass man quasi permanent alles sofort zur Kenntnis nimmt. Das finde ich oft so, dieser soziale Druck, der dann auch, gerade wenn man in so Kollegengebilden auch ist, mit vielleicht noch Hierarchien, die ausgeprägt sind, das finde ich oft schwierig.
Es gibt ja so Situationen, also gerade zum Beispiel in so einem Redaktionsalltag, wo du wirklich ja wenn du wirklich im tagesaktuellen Geschäft unterwegs bist, wo du ja auch immer alarmbereit sein muss. Ne? Da musst du einfach auch mal was so durchlaufen sehen und gucken, ob da jetzt wirklich gerade mal irgendwie eine Eilmeldung dabei ist oder ein Thema reinkommt, was alles wieder umschmeißt und so. Aber kann man in so einer Situation, die du gerade beschrieben hast, wenn man vielleicht nicht in so einem Alarmmodus ist, nicht auch einfach sagen, habe ich mir noch nicht angeschaut, weil meine E-Mail-Zeit ist erst wieder in einer halben Stunde oder so? Also dass man, dann würde der andere ja auch verstehen, was du damit meinst, als wenn du jetzt sagst, nein, konnte ich jetzt noch nicht, weil das klingt so passiv.
Du meinst also, man erklärt das aktiver, warum man etwas tut, damit der andere das nachvollziehen kann.
Ja, und vielleicht hat der andere dann ein schlechtes Gewissen, so subtil.
Das kann klappen, stößt tatsächlich aber dann auch auf Intoleranz. Ich glaube, am schönsten ist das, wenn das von oben herab gelebt wird, also wenn auch das Management sich entscheidet. Also das gibt zum Beispiel, amerikanischer Softwarehersteller 37 Signals, ist ein mittelständisches Unternehmen, nach deutschen Maßstäben würde man sagen, aber die haben gesagt, sie führen eine Quiet Time ein und das ist eine Zeit, in der wirklich ruhig gearbeitet wird, irgendwie zwischen 14 und 15:30 Uhr oder so, gibt es keine Telefonate, keine Meetings, da darf jeder am Schreibtisch sitzen. Wer möchte, hört auf den Kopfhörer auch noch Musik. Aber da wird gearbeitet und in der Zeit gibt es auch keine E-Mails oder so. Das sind so Regeln, die man natürlich auch vielleicht in einer Abteilung mal ausprobieren kann. Also ich glaube, wenn man den Mut hat, da den Schritt zu gehen, kann das sein, dass die Mitarbeiter durchaus sagen, das hat richtig, richtig viel gebracht. Weil man kennt das ja, man hört das aus einem Freundesumfeld. Jeder sagt immer, ich habe heute wieder gar nichts geschafft. Um 8 Uhr komme ich endlich mal abends zum Arbeiten. Ne? Und dann schreibe ich meine E-Mails und dann mache ich vielleicht aber noch die wichtigen Sachen, die ich den ganzen Tag machen wollte.
Aha. Interessant. Das sind ja eh noch so, wo wir jetzt hier gerade schon bei solchen Punkten sind. Du hast gerade das Stichwort Meetings gesagt. Das ist ja auch so ein Problem. Eigentlich sind das ja auch große Produktivitätskiller.
Absolut, ja. Also wir merken das gerade. Erzählen macht besonders hier im Sitzen Spaß zum Beispiel. Eine einfache Methode, die wir jetzt auch bei uns in der Agentur machen. Wir machen Meetings immer im Stehen. Das kommt auch aus dem Amerikanischen, nennt sich da Stand-up in der Arbeitsmethode. Und wenn man im Stehen ein Meeting macht, sollte man sich wundern, wie schnell plötzlich Entscheidungen gefällt werden. Dann wird aus dem, ich lege mich in diesem Konferenztisch- und Stuhlkonzept, lege ich mich mal zurück und tue meine Meinung kund. Da wird dann schnell ein, okay, wann sind wir fertig und ja, los geht's, zurück zur Arbeit.
Das Problem ist ja, dass zwar schon schnell alles gesagt ist, aber dann noch nicht von jedem in dieser Konferenzsituation. Wahrscheinlich.
Ja, es gibt natürlich auch diese klassische Krankheit des Optionalen. Also wer eine E-Mail schreibt, kennt vielleicht das Feld CC, Carbon Copy. Also wer muss noch informiert werden über diese Konversation? Und da landen leider Gottes immer viel zu viele Leute drauf. Und das ist auch für Meetings die Wahrheit. Und da muss man dann wirklich nochmal klar entscheiden, wer in diesem Meeting muss wirklich dabei sein. Weil jeder, den man hinzufügt, der möchte natürlich auch irgendwie seine Meinung mit einbringen und hat seine Fragen. Und das verlängert ein Meeting natürlich auch.
Was ich beobachte, dass man aber oft so denkt, man muss noch mehr Leute einladen, um schon direkt umfassend informiert zu haben, vielleicht keinen vergessen zu haben. Man will ja dann oft auch in größeren Gebilden niemanden auf den Stips treten. Da gibt es ja gewisse Befindlichkeiten. Was ich sehr spannend fand, ich war letztens mal in einem Meeting, da hat jemand ganz klar zum Eingang gesagt, ich verstehe nicht, warum ich hier bin. Wenn mir das jemand erklären kann, bleibe ich. Das fand ich also sehr beeindruckend in dem Moment. Und er ist geblieben, weil es ihm dann erklärt wurde. Aber das muss man sich natürlich trauen, ne?
Wahrscheinlich ist Trauen eh so ein Faktor. Vielleicht auch mal trauen, was ganz Verrücktes zu machen. Zum Beispiel keine To-Do-Liste. Da gibt es auch eine interessante Idee, Susanne, du hast uns darauf aufmerksam gemacht, auf einen interessanten Blogbeitrag, nämlich einen Blogbeitrag von Fräulein Ordnung. Mit bürgerlichen Namen heißt sie Denise Cohen, ist professionelle Wohnraumoptimiererin und Fräulein Ordnung sagt, weg mit den To-Do-Listen, her mit den Could-Do-Listen. Wieso, weshalb, warum, das verrät sie uns jetzt. Hallo Frau Cohen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Oder wir sagen jetzt lieber Fräulein Ordnung, ich glaube, das trifft es besser.
Genau, das ist einfacher.
Das ist vielleicht ja auch nochmal ganz kurz, damit wir das einordnen können, bevor wir auf das eigentliche Thema gehen. Wohnraumoptimierung, das ist Ihr sozusagen Hauptberuf. Was machen Sie da? Sie würden unsere Schreibtische so aufräumen, dass die zu unseren To-Do-Listen passen, zum Beispiel?
Ich würde das nicht alleine machen. Ich würde einfach helfen und gucken, wie kann man das optimieren. Aber Schreibtische mache ich leider nicht so viel. Ich räume eigentlich so bei den Leuten zu Hause auf und versuche, die Problemzonen zu beseitigen und das Ganze zu optimieren. Und dass die Leute einfach ein bisschen entspannter leben können und sich von dem ganzen Ballast, den sie mit sich herumschleppen, dass sie sich davon befreien.
Und warum wollen sie sich dann von der To-Do-Liste befreien?
Ja, damit rede ich mir das ja eigentlich ein bisschen schön. Also ich umgebe mich auch mit zig Listen am Tag und ohne meine Listen würde ich auch, glaube ich, kläglich am Alltag scheitern. Aber wenn man den Druck rausnimmt, es wurde ja gerade schon der soziale Druck angesprochen, wenn man diesen Druck aber für sich selber rausnimmt, das schlechte Gewissen streicht und sagt, okay, diese Dinge kann ich erledigen, ich muss es aber nicht. Es gibt ja auch Sachen, die erledigen sich von alleine, darauf hoffe ich dann auch bei vielen Sachen, das klappt nicht immer so. Aber ich habe ja auch unproduktive Tage und wenn ich an den Tagen nur 3 Sachen abstreichen kann von der Liste, dann ist das auch okay, weil meine produktiven Tage, die können ja auch wieder kommen. Und wenn ich dann abends auf den Zettel gucke und alles durchgestrichen ist, freue ich mich umso mehr. Aber erstmal versuche ich ein bisschen freundlicher zu mir selber zu sein. Und
das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich sind Could-Do-Listen doch To-Do-Listen, sie heißen bloß irgendwie schöner.
Genau. Und ich versuche, den Druck rauszunehmen und ich kann das heute machen, ich muss es aber nicht. Natürlich fühlt sich das gut an, wenn das alles erledigt ist abends, aber an den Tagen, wo ich das halt nicht schaffe, dass ich dann da abends nicht stehe und denke, oh, jetzt hast du das und das und das schon wieder nicht geschafft,
aber,
so ein Mist.
Aber verleitet das nicht doch dazu, dass man ganz oft sagt, kann heißt, muss ich nicht, mache ich nicht. Also ich glaube, ich bin zum Beispiel, ich glaube, dieses ganze Thema To-Do-Listen oder Could-Do-Listen ist bestimmt eins, was sowieso mit ganz vielen persönlichen Dingen und der eigenen Mentalität zusammenhängt. Ich persönlich erlebe bei mir, dass ich jemand bin, der gerne Dinge aufschiebt, auch nochmal oder gar nicht macht. Das ist irgendwie eine Schwäche von mir. Ich glaube, für mich wären Could-Do-Listen nichts.
Okay.
Also weil ich würde das da ganz viele Sachen einfach nicht machen.
Ja gut, aber dann muss man ja, also nur weil ich die Could-Do-Liste nenne, heißt das ja nicht, dass ich deswegen nachlässiger sein muss. Es ist einfach nur, dass ich freundlicher zu mir selber bin. Mhm. Und mir denke, es muss nicht alles perfekt sein, andere sind es auch nicht. Und wenn ich dann mal einen Tag dabei habe, wo ich nicht alles erledige, ja, dann kann ich es immer noch am nächsten Tag machen.
Das ist auch ganz interessant, also dieser Faktor Verzicht, der da durchschimmert, also dass man sich auch trauen muss, auf irgendwas zu verzichten. Ich glaube, das hat es bei ganz vielen Ansätzen und Konzepten schimmert das immer wieder durch.
Ja, und was ich ja auch ganz wichtig finde, ist, dass ich auf meine Could-Do-Listen auch schöne Sachen schreibe, wie zum Beispiel mit den Kindern das neue Spiel spielen oder das neue Keksrezept unbedingt ausprobieren. Das kommt auch mit auf diese Listen. Also ich schreibe da nicht nur, ich muss das, sondern ich kann das machen. Und wenn ich nochmal wieder einen Moment Zeit habe, kann ich dann den nächsten Punkt machen. Und nicht vergessen, du wolltest dich nochmal hinsetzen, mit den Kindern noch das Spiel spielen. Sowas muss ich mir auch aufschreiben, weil ich sonst abends da sitze und denke, oh, jetzt hast du vergessen, mit den Kindern das Spiel zu spielen. Also
so ein bisschen weg aus dieser Zwangecke, Sachen, die einen, dass man sich nur Dinge auf die To-Do-Liste packt, die einen um die Ohren fliegen können, sondern auch wirklich das ein bisschen komplexer angeht.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich würde gerne noch wissen, Sie haben gesagt, dass Sie zig Listen haben, also verschiedene. Wieso nicht nur eine? Und was sind das für unterschiedliche Listen?
Ja, das schwankt immer. Also ich habe jetzt zum Beispiel gestern ganz kurz eine Liste fürs Wochenende angelegt. Das und das und das musst du dran denken, das könntest du noch machen. Und weil ich dann auch so im Alltag ganz oft Sachen vergesse. Und so, das ist das eine. Dann fange ich Sonntagabend an, mache eine Liste, was ich die nächsten Tage, also in der nächsten Woche alles kochen möchte. Das ist dann die Liste, wo ich dann drauf gucken kann, wenn ich dann irgendwie überlege, oh, was wolltest du heute kochen? Ah, guckst du in die Liste, okay. Ja, hast du jetzt Hunger drauf oder hast du nicht Hunger drauf, machst du lieber was anderes. Also ich habe so, ja, für viele verschiedene Sachen eine Liste. Dann habe ich eine Liste oder ein kleines Heft angelegt für meinen Blog, wo meine ganzen Blogideen drin sind und wann welcher Beitrag freigeschalten werden sollte, wann ich für was noch Fotos machen muss, wo ich aber dann ein schöneres Wetter abwarten muss, weil die Fotos sonst nicht werden. Das ist aber dann auch alles.
Da habe ich eine Frage. Kommt das dann auf die Liste schönes Wetter oder auf die Liste fürs Blog?
Das schwankt, das kann mal so sein.
Okay.
Einiges muss ich dann ja auch, also einiges kann ich dann zum Beispiel nur kochen oder backen, wenn ich weiß, okay, morgen ist schönes Wetter, weil ich brauche es nicht kochen oder backen, wenn das Wetter eh doof wird, weil dann essen das alle und ich habe kein Foto davon gemacht.
Vielleicht nochmal zum Schluss, ist es eigentlich egal, ob man diese To-Do-Listen auf Papier schreibt oder in irgendein elektronisches Endgerät, gibt es da irgendwie eine Empfehlung?
Von mir jetzt?
Mhm.
Also ich habe lange mit meinem Handy die ganzen Listen gemacht und bin jetzt aber wieder zu Stift und Papier übergegangen, weil man da den produktiven Tag viel besser vor Augen hat, weil man alles, was durchgestrichen ist, ja, da hat man dann abends das Gefühl, boah super, heute hast du richtig was geschafft.
Ja, das ist auch ganz wichtig, das Durchstreichen. Das unterstreicht auch das Erledigungsgefühl. Und wenn man ein Glücksgefühl hat, nachdem man was bearbeitet hat, dann ist es richtig gut. Ja. Und das ist natürlich Stift und Papier durchkritzeln, dreimal durchstreicheln, dann durchstreichen, dann zusammenknüllen und in den Papierkorb werfen. Das ist natürlich ein tolles Gefühl. Ja.
Aber haben Sie denn dann alle Listen mit? Oder wenn Ihnen unterwegs irgendwas einfällt, was auf irgendeine Liste gehört, die nicht da ist? Wie halten Sie das denn fest?
Also für unterwegs habe ich ja sowieso nur meine Einkaufsliste und die ist definitiv im Handy eingespeichert, weil also mich sieht man im Lebensmittelgeschäft immer nur mit meinem Handy in der Hand. Ich sehe wahrscheinlich total dämlich aus, aber das ist für mich einfacher, als mit Stift und Zettel da rumzulaufen. Aber meine To-Do-Liste, so was ich in den nächsten Tagen erledigen möchte, muss, wie auch immer, das liegt eigentlich in der Küche. Ich kann da immer drauf gucken und wenn ich zum Beispiel Wäsche wasche oder Wäsche falte, dann fallen mir Sachen ein, dann gehe ich in die Küche, schreibe das noch dann dazu. Aber das ist nichts, was ich draußen auf der Straße dabei haben muss.
Aber wenn Ihnen jetzt beim Einkaufen was für Ihren Blog einfällt?
Dann notiere ich mir das schon eben im Handy, aber dann schreibe ich mir das dann zu Hause auf die richtige Liste, wo es dann hingehört. Im Handy vergesse ich es. Also im Handy. Also ich brauche das schon wirklich mit dem Stift auf dem Zettel geschrieben.
Sagt Fräulein Ordnung, die uns ihr Prinzip der To-Do-Liste erklärt hat. Und wenn ihr sagt, das ist spannend, das möchte ich nochmal vertiefen. Den Link auf diesen Blogbeitrag, den findet ihr auf dradiowissen.de. Und wir sind auch ganz mit dem Artikel gerade natürlich ganz groß auf der Startseite verlinkt. Die perfekte To-Do-Liste. Wenn ihr das als Podcast nachhört, findet ihr das dann im Bereich Online-Talk. Herzlichen Dank für den Einblick.
Gerne.
Was da ja auch ganz spannend ist, Andreas, was du gerade gesagt hast, das Durchstreichen, das hat auch die Nicole getwittert. To-Do-Listen können zwar einerseits frustrieren, sind aber doch eine gute Selbstvergewisserung getaner Arbeit. Und insgesamt ist das doch eigentlich, sind To-Do-Listen doch da, um eigentlich den Kopf frei zu machen. Also eigentlich ein Ventil, um sich selbst ein gutes Gefühl zu machen. Ich glaube, das ist so der Kern, oder? Den wir bis jetzt feststellen können.
Deswegen finde ich zum Beispiel auch dieses Prinzip der To-Do-Liste nicht so überzeugend, weil es nämlich anders als bei einer To-Do-Liste, wo ich mich hinsetze und entscheide, was tue ich wann, in welcher Reihenfolge, dann ist es entschieden und ist, wie du das vorhin gesagt hast, mal Susanne, aus meinem Kopf erstmal raus und muss quasi nur noch fast von alleine abgearbeitet werden. Bei einer To-Do-Liste habe ich doch jedes Mal wieder die Notwendigkeit, selbst mich nochmal da mit dem Thema zu befassen und zu sagen, mache ich es jetzt oder mache ich es jetzt nicht? Aber das empfinde ich tatsächlich, anders als Fräulein Ordnung das gerade geschildert hat, eben nicht unbedingt als entlastend, sondern eher als zusätzlichen Druck, nämlich immer wieder erneuten Entscheidungsdruck, mache ich es oder nicht?
Ich finde eher spannender dann die Frage, wie schreibe ich etwas da drauf? Also haue ich da jetzt nur ein Stichwort drauf, wie zum Beispiel Rezept XY? Oder schreibe ich da wirklich die konkrete Handlung oder wenn das sozusagen ein Ding ist, womit ich mehrere oder wozu mehrere Schritte auf, also wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, einfach nur Perlergeschenk aufschreibe, Ja, wenn ich das dann lese und überlege, was mache ich als nächstes, werde ich wahrscheinlich mich nicht darum kümmern, dir ein Geschenk zu machen, weil irgendwie demnächst irgendwas Tolles ansteht oder so. Mhm. Sondern ich glaube, wenn man sich halt vorher überlegt, was für Schritte, und das ist so eine Sache, die ich dann aus diesem Getting Things Done-Ding mir abgeguckt habe, dass du dann halt dir überlegst, okay, das Ziel habe ich, dass du das haben möchtest, das ist irgendwie ein kleines Geschenk, dass ich dann erstmal vielleicht recherchiere, dann gucke, wo kann ich das kaufen und dann natürlich auch, dass ich es kaufe, dass ich die einzelnen Schritte so durchdekliniere und das dann auch vollständig dann dort notiere. Weil ich glaube tatsächlich, wenn du eine möglichst detaillierte Liste hast, dass du dann auch viel eher mal schon einen Schritt erledigst und dann sozusagen dem Ziel immer Schritt für Schritt näher kommst. Ich glaube, dass das auch noch, glaube ich, ein wichtiger Faktor ist, wie man etwas aufschreibt. Habt ihr so spezielle Methoden, wie ihr etwas notiert? Oder ich meine, zugegeben, ich nehme es mir immer vor, aber am Ende kommt dann da doch nur zum Beispiel, stehen dann Stichworte wie zum Beispiel Show, was dann heißt, okay, ich muss die Themen für unser nächstes Medienmagazin oder für einen Online-Talk raussuchen oder so. Was natürlich auch schon wieder grober Unfug ist. Aber im Prinzip funktioniert das besser. Man muss halt nur konsequent sein und das umsetzen. Habt ihr da Tricks?
Also ich glaube, das ist auch so Getting Things Done Prinzip, möglichst nicht oft wieder überlegen und rekonstruieren müssen, was genau meinte ich damit. Hm. Also ich fasse das so persönlich immer, dass ich sofort verstehe, aber es ist auch eher stichwortartig. Aber das kommt auch immer ganz auf den Kontext an. Also wenn wir zum Beispiel bei uns in der Rheinfabrik Software entwickeln, dann machen wir sozusagen auch eine To-Do-Liste von den Einzelschritten von Design bis hin zum fertigen Produkt. Und da sind die einzelnen To-Dos sehr ausführlich. Das heißt, die heißen dann zum Beispiel, ich möchte mich in der App anmelden können. Und darunter steht aber eine ganz lange Beschreibung, was alles genau zu tun ist. Und das nimmt dann sich ein Softwareentwickler und setzt das dann um. Aber ich glaube, im Privat warten hilft einfach nur kurz und präzise. Man möchte ja auch nicht mehr Zeit mit dem Managen der To-Dos verbringen als mit den To-Dos selbst. Deswegen kurz und präzise aufschreiben und möglichst soll ich das auch noch nach einer Woche verstehen.
Das ist dann, glaube ich, auch so ein Kritikpunkt, den du bei Getting Things Done anwenden würdest, oder? Also ich glaube, da bist du jetzt nicht so der perfekte Fan von.
Ja, also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen und jeder findet da seinen Weg. Vielleicht reicht auch nur ein Kalender zu haben, das hatte Herr Pähler eben angesprochen. Ich glaube, Getting Things Done, da muss man halt einfach auch sich noch intensiver mit befassen, mal die ganze Struktur verstehen. Das ist ein sehr starker Handlungsleitfaden. Die Eisenhower-Matrix, wir haben damit auch mal ein Video produziert auf YouTube, wenn man sich das mal anschauen will. Die versteht man in 2 Minuten, wenn man sie mal gesehen hat. Bei Getting Things Done sollte man bestenfalls mindestens die Einführung, vielleicht sogar das ganze Buch gelesen haben. Und da ist so meine Auffassung, das Ziel sollte immer noch bleiben, ich sollte mehr Produktivität gewinnen und das heißt, ich sollte mehr bei meinen To-Dos abarbeiten, als mich mit dem Organisieren und dem Aufschreiben der To-Dos tatsächlich zuzubringen.
Ich glaube, das ist auch so wirklich so ein interessantes Phänomen, was man damit feststellt. Also nochmal ein Blick in diese Produktivitäts-App-Kategorie, was, wenn da so für in den ganzen App-Stores hunderte von Apps da sind, viele Web-Interfaces gibt es, die einem helfen, sich zu organisieren und dass eigentlich schon viele damit oder sich produktiver fühlen, weil sie sich einfach damit beschäftigen und auf der Suche nach der nächsten besten Produktivitätsmethode sind und dann am Ende feststellen, oh, aber in der Zeit habe ich noch gar nichts geschafft.
Genau, das nennt man eigentlich auch Prokrastinieren, also Prokrastination ist so die Lehre davon, also man kann auch sagen Aufschieberitis, man kennt das vielleicht, wenn man jetzt im Studium damals eine Klausurphase hatte, das war so klassischerweise die Vorbereitung. Letzter Tag vor der Klausur war plötzlich der Moment, wo die ganze Wohnung geputzt werden musste. Dinge, die sonst nie passieren.
Zum Semesterende war es immer super aufgeräumt.
Ja, ich weiß auch genau. Nicht warum. Das ist halt so ein klassisches Phänomen. Ich tue etwas anderes, was auch unangenehm ist, aber was nicht so unangenehm ist wie die eigentliche Aufgabe. Ne? Und ich sag mal, dieses ganze To-Do-Management, wenn man das übertreibt, dann ist das auch eine Form von Prokrastinieren. Ich tue etwas, was mich erstmal ein bisschen zufrieden stellt. Ich habe ein Glücksgefühl, ich habe mich toll organisiert, aber da stehen jetzt eben in irgendeiner Form 20 Aufgaben und die habe ich nicht bearbeitet. Dafür habe ich eine Stunde lang organisiert.
Das ist das Erschreckende. Am Ende muss man die Arbeit auch noch immer erledigen.
Ja. Oder delegieren.
Traurig.
Aber selbst das muss man ja tun. Ne? Susanne, glaubst du, dass du eines Tages für dich die perfekte Methode gefunden haben wirst?
Also das ist, ich sehe das jetzt schon als großes nächstes Projekt, dass ich mich halt besser organisiere, besser finanziell das auch organisiere und auch was die Ordnung angeht. Also das To-Do-Listen-Management, also das plane ich jetzt fürs nächste Jahr, dass ich mich da mal wirklich so damit befasse, dass ich ein paar Sachen mal wirklich abhaken kann.
Das finde ich ganz faszinierend, weil ich glaube nämlich, wenn du auf einmal in so einem Flow bist, also ich glaube, man kann so klein anfangen, also dass man erstmal anfängt mit seiner E-Mail-Inbox zum Beispiel, ne? Also dass man da irgendwie nicht das Gefühl hat zu ertrinken. Da ist mal mein Tipp, es gibt einen tollen Vortrag, einen Inbox Zero Vortrag, wenn man den, es ist auf Englisch eine Stunde, sehr amüsant, aber das ist total interessant und wenn man das hinbekommt, ist auch, glaube ich mal, eine Schmalspurversion, eine Ableitung von Getting Things Done, dass man da schon erstmal so einen Schritt hat und wenn man das dann schafft auszuweiten auf seinen Arbeitsalltag oder vielleicht sogar auch auf mehr, sich zu organisieren, dass dann auch mal so Komponenten wie zum Beispiel, wie organisiere ich meine Finanzen so, ne, dass das nicht so von Hand in den Mund, sondern dass dann eine größere Strategie, also ich glaube, dass das eine immer auf dem anderen aufbaut und dass man sich da steigern muss. Das ist das, was ich, glaube ich, auch noch so mitgelernt habe.
Ist denn aber grundsätzlich das so, dass man Zeitmanagement wirklich lernen kann? Oder gibt es einfach Typen, die sind quasi Zeitmanagement-resistent?
Ich glaube, man muss irgendeine Methode finden, wo man halt dranbleiben kann, die man halt jeden Tag so ein bisschen umsetzt. Mhm. Ich glaube schon, dass man das lernen kann, auf alle Fälle.
Also der Daniel hatte da vorhin den Begriff Flow ja auch mal erwähnt. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Flow ist eigentlich, ist ja ein englischer Begriff, aber bedeutet, ich bin so richtig im Flow. Ich bin, alles ist im Fluss, es klappt gut, ich fühle mich gut bei dem, was ich tue. Das ist so der, genau die Mitte zwischen Über- und Unterforderung, sagt man. Und das ist eigentlich auch so ein Thema. Wenn man eine To-Do-Liste anfängt, dann sollte man vielleicht nicht die größten Brocken draufsetzen, sondern kleine Schritte, die man schnell bearbeiten kann.
Sagt Andreas Kwiatkowski. Schön, dass du da warst. Danke für deinen Besuch. Und Susanne Basakaya, Dankeschön. Und damit geht unser heutiger Online-Talk zu Ende.
Und ihr könnt es aber am nächsten Donnerstag wiederhören. Da machen wir in der Redaktionskonferenz Was mit Medien, 18 Uhr. Bis dann.
Digitale Zeit.